So, Dennis, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast für uns. Bist momentan ein gefragter Mann. Und bevor wir gleich auf den schönen Grund kommen, warum wir hier überhaupt zusammen sitzen, du bist Zweiter geworden bei der Weltmeisterschaft im Kartfahren. Darauf gehen wir später auf jeden Fall noch ein. Aber erzähl mir bitte erst einmal, wie bist du überhaupt zum Motorsport gekommen?
Ja, das Ganze begann hier tatsächlich in Gebelsberg auf der Kartbahn 1996. Mhm. Also ich bin jetzt seitdem auch schon dabei. Mein Opa hat mich damals mitgenommen, der ist auch schon lange vorher Kart gefahren. Und der sagte, ja, wenn der Enkel groß genug ist, dann nehmen wir den mal mit und schauen mal, ob der auch Spaß dran hat.
Okay, normalerweise gerade Breckerfeld zählt ja eher, sag mal, zu der Basketball-Hochburg oder Schwimmer-Hochburg. Also du hast das ja schon in die Gene eingepflanzt bekommen,
mit der Gas zu geben. Parallel dazu habe ich damals noch Fußball gespielt, in Breckerfeld auch. Das war leider nicht ganz so erfolgreich. Und dann wurde halt gesagt, nee, komm, wir machen das mit dem Kartsport, Fußball lassen wir mal außen vor. Und so hat das alles begonnen, ja.
Und was reizt dich besonders beim Kartfahren oder am Kartfahren?
Ja, einmal, dass man halt diese Konzentration permanent aufrechterhalten muss, die Geschwindigkeit natürlich, klar, das ist logisch. Und es ist halt auch ein großes Team. Das macht halt auch sehr viel Freude, dass man da mit den gleichen Leuten unterwegs ist. Es ist halt eine große Gemeinschaft, eine ziemlich große Gemeinschaft. Und ja, das ist so das, was mich sehr reizt an der ganzen Geschichte.
Ja, generell beim Motorsport geht ja fast nichts ohne Sponsoren, oder? Denn fast alles kostet Geld, angefangen von den Reifen, der Kart an sich. Und wie handhabst du das mit Sponsoren? Bist du auf die angewiesen, überhaupt fahren zu können, auf dem Niveau?
Ja, jetzt gerade in solchen Fällen wie bei der Weltmeisterschaft in den USA, ja, da gibt es ein paar Unterstützer, das ist halt nicht viel, aber da nimmt man gerne jeden Euro mit, eben wie du es gerade angesprochen hast, das ist sehr, sehr kostspielig, weil man halt die Anreise hat, die Unterkunft, das Training, die Veranstaltung, es muss alles bezahlt werden. Und ja, da stehen 1, 2, 3 Unterstützer hinter, unter anderem die Kartbahn hier in Gevelsberg, die mich da seit etlichen Jahren super unterstützt, wo ich sehr, sehr dankbar für bin. Und alleine wäre das Ganze in dem Ausmaß auch nicht möglich, eben weil halt ständig Startgelder anstehen, Trainingskosten und, ja.
Ist das nicht auch logistisch eine Riesenherausforderung, so ein Event in den USA? Wie kann ich mir das vorstellen?
Da war es jetzt so in dem Fall, dass der Veranstalter, dieser Indoor-Kart-Weltmeisterschaft, das Material immer vor Ort stellt. Okay. Also wir nehmen nicht unser eigenes Material mit, sondern der stellt das Material dort, hat den Vorteil A, dass die Kosten reduziert werden, dass die Chancengleichheit für alle Fahrer in etwa gleich sind, weil es das gleiche Material ist. Dementsprechend ist der logistische Aufwand eigentlich nur mein Flug und der Koffer.
Okay.
Ja, das hat ja den ganz großen Vorteil.
Es ist dann für dich eine Umstellung, ob du jetzt wahrscheinlich mit dem Kart, womit du fast jeden Tag fährst, vergleiche mit den Karts, die dann vom Veranstalter dann zur Verfügung gestellt werden.
Absolut, ja.
Hast du dann die Möglichkeit, dich auf diesen Kart einzustellen, wie in der Formel 1, dass du erst Qualifikationsrunden hast, freies Training und so weiter?
Ganz genau. Also man hat vor der eigentlichen Veranstaltung immer offizielle Trainingstage, die vom Veranstalter auch klar definiert sind. Jeder darf nur eine Anzahl an Trainings fahren. Eben damit man nicht sagt, einer, der ein größeres Budget hat, kann mehr Training fahren. Deswegen jeder Fahrer hat die gleiche Möglichkeit, Training zu buchen und zu fahren. Und da muss man sich dann auf die Strecke und auf das jeweilige Kart einstellen. Ja, also wir hatten jetzt in diesem Fall dieses Jahr das Glück, dass das Material, was hier steht, sehr, sehr ähnlich zu dem war, was in den USA war, was für mich ein kleiner Vorteil war oder für viele andere Deutsche auch zum Glück. Ja, und wie gesagt, da hat man dann die Möglichkeit, das Training dort dann vor Ort zu machen und hofft dann das Beste zu erreichen.
Ist denn damit auch dadurch, dass jeder mit demselben Kart fährt und quasi auch dann eine Strecke fährt, die er selber noch nicht kennt, ist damit gewährleistet, dass es letztendlich dann tatsächlich nur auf das fahrerische Können ankommt und dass man sich nicht einen Vorteil hat beispielsweise, weil man irgendwie noch was modifizieren kann am Kart?
Ja, also modifizieren kann man gar nichts. Okay. Das ist alles ausgeschlossen. Das wird auch streng überwacht, dass man vor seinem Rennen, die Karts werden halt ausgelost, vor jedem Vorlauf werden die Karts neu ausgelost. Mhm. Und es wird natürlich streng überwacht, dass dort nicht irgendwie manipuliert wird, versucht wird, sich irgendwie mechanischen Vorteil zu erschaffen. Ne?
Ja. Du kommst gerade aus North Carolina, aus den USA und bist tatsächlich Zweiter geworden bei den Weltmeisterschaften. Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen? Gerne chronologisch.
Ja, also wir sind donnerstags gelandet. Und hatten dann den Freitag oder den Samstag schon die ersten Trainings. Ich muss gestehen, den Freitag, die ersten Trainings waren für mich ganz schrecklich. Und ich habe gedacht, ich werde hier 30. weil die Strecke überhaupt nicht meinem Fahrstil entsprach.
Von 30 Fahrern? 30. Nee, von 30 Fahrern?
Nee, wir waren ungefähr 80 dabei. Ja, 85 waren da. Und ich dachte, irgendwas war jetzt übertrieben. Ne? Aber ich dachte, ich komme hier überhaupt nicht zurecht. Mein Fahrstil passt überhaupt nicht zur Strecke. Ich musste mich also sehr umstellen, um dort klarzukommen, da schnell zu sein. Wie gesagt, der erste Tag war dann eher eine Katastrophe für mich. Dementsprechend bin ich dann auch abends ins Bett mit einem ganz schlechten Gefühl. Und freitags ging es dann mit dem Training, samstags ging es mit dem Training weiter. Und ja, dann habe ich gemerkt, ich kann mich arrangieren und komme klar und fühle mich immer wohler. Sonntags ging es dann los mit dem Nations Cup. Also im Zuge dieser Einzelfahrer-Weltmeisterschaft gibt es immer noch einen Nations Cup, wo die einzelnen Nationen in einem Team gegeneinander antreten, okay, über ein Rennen, was dann 6 Stunden dauert. Mhm. Und da wird dann quasi der Weltmeister der Nation erfahren. Mhm. Den konnten wir gewinnen tatsächlich. Ach. Und an dem Sonntag habe ich mich dann endlich wohlgefühlt. Also ich konnte dann auch fahren, so wie ich mir das vorstelle. Ich habe mich wohlgefühlt und ja, zum Glück passte das dann. Ne? Dann hatten wir nach dem Nations Cup Gelegenheit zu feiern, natürlich. Montags war dann nochmal Training, das Abschlusstraining. Und dienstags ging dann die Einzelfahrermeisterschaft vor. Ne? Das kann man sich dann vorstellen, dass man 8 Vorläufe hat, in denen man für jeden Rennsieg Punkte bekommt. Also für jede Platzierung, die ich in einem Vorlauf erreiche, sammle ich Punkte.
Okay.
Von diesen 8 Vorläufen werden die 7 Besten gewertet. Mhm. Dann ist ein Break. Und dann wird geschaut, dann kommen die besten 64 ins Halbfinale. Mhm. Und davon dann die besten 16 bzw. 24 ins Finale. Und man nimmt quasi die Punkte aus den 8 Vorläufen und dem Halbfinale mit ins Finale. Das bedeutet, dass ich, wenn ich das Finale fahre, es nicht gewinnen muss. Sondern wenn ich genügend Punkte habe, rein theoretisch, und ich werde im Finale 6. kann ich trotzdem Weltmeister werden, weil halt die ganze Veranstaltung in Betracht gezogen wird und nicht dieses eine Rennen.
Und weißt du noch, wie viel da in der Rangliste du warst, bevor es dann letztendlich dann zum Finale kam?
Ja, vor dem Halbfinale bin ich auch 2. gewesen, mit einem Punkt Rückstand auf den Führenden, was 0,5 Plätze im Finale bedeutet hätte.
Okay.
Also wäre ich im Finale zu dem Zeitpunkt 1 Platz vor dem jetzigen Sieger gewesen, hätte ich gewonnen. Also es war sehr, sehr eng, das Ganze. Ne? Weil wir haben, ich habe aus meinen 8 Vorläufen, habe ich 6 gewonnen, nee, Entschuldigung, 5 gewonnen, einmal 2. und einmal 3. geworden. Und der jetzige Sieger, der Michael, eben war
Pari. Auch aus Deutschland?
Auch aus Deutschland, ja, langjähriger Teamkollege von mir auch. Ach also so, okay. Ist sozusagen ein Doppelsieg geworden. Ja. War es halt sehr, sehr eng im Halbfinale schon. Ne? Also da war alles offen, selbst der Drittplatzierte hätte noch der Gesamtsieger werden können und dementsprechend ist man noch angespannt. Ne? Und im Halbfinale hat der Michael dann soweit alles klar gemacht. Er hat gewonnen, ich habe gewonnen. Und also wir waren in 2 verschiedenen Heats, weil wir ja 64 Teilnehmer sind, die können nicht alle in einem
Rennen aufgeteilt, fahren.
Genau. Und er hat sein Halbfinale gewonnen, ich habe mein Halbfinale gewonnen und dann sind wir im Finale aufeinander getroffen. Ja, und da war der halt auch weit vorne. Ne? Okay. Ich habe dann nur noch versucht, meinen 2. Platz zu verteidigen und heimzufahren. Und er hat das dann alles für sich klar gemacht.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke, du bist letztendlich doch auf dem Podium gelandet, auf dem 2. Platz, was absolut respektabel ist.
Ich freue mich sehr, ja.
Was war das denn für ein Gefühl, als du dann letztendlich dann auf die Rangliste schauen konntest? Und wusstest du dann so, hast du dann einen Funkkontakt beispielsweise oder hast du erst an der Anzeigetafel gesehen, okay, ich bin 2.
Ganz genau, also durch die, ich bin glaube ich im Finale 5. geworden und ich musste während des Fahrens schon rechnen, ob ich denn 2. werde, weil es war sehr, sehr eng, dass ich zurück auf 3 oder sogar auf 4 falle, je nachdem, wer vor mir ins Ziel kommt. Also ich hatte das ganze Rennen, das geht dann eine Dreiviertelstunde, hatte ich dann im Auge auf der Strecke, wer sich denn wo befindet. Man muss halt Boxenstops einlegen, 2 Stück im Finale. Dementsprechend wird das ganze Fahrerfeld etwas durcheinander gewürfelt. Und es ist schwierig, dann beim Fahren die Konzentration aufrechtzuerhalten und noch den Überblick zu haben, wer denn wo ist. Und nachdem wir dann durchs Start und Ziel gefahren sind, habe ich die Zeitentafel gesehen, wer wo ins Ziel gekommen ist. Und dann war für mich klar, das reicht für Platz 2.
Mein Gott, das muss auch volle Konzentration, oder? Nicht total. Nur zu fahren, was ja eh schon schwer genug ist, wenn man sich mit den Besten der Welt misst, sondern auch ständig im Kopf zu haben und zu rechnen, ist ja nicht so wie bei der Formel 1, dass da Leute an der Seite stehen und eine Anzeigetafel einfach reinhalten. Für dich zur Information. Ach schön. Ja. Wie hat deine Familie beispielsweise das Ergebnis aufgenommen?
Ja, es waren alle super stolz. Also ich habe viele, viele Nachrichten von zu Hause bekommen, ne, per WhatsApp oder Facebook. Das hat sich regelrecht überschlagen. Also ich habe nachher aufs Handy geschaut und ich konnte gar nicht mehr durchsteigen, von wann wer was geschrieben hat. Also es war wirklich überwältigend. Und ich freue mich halt auch, dass gerade von zu Hause aus da so viel Rückmeldungen und positive Rückmeldungen kamen.
Wahrscheinlich auch für das Team, mit dem du letztendlich dann dort angetreten bist. Du hast ja quasi nicht nur den Pokal für dich geholt, sondern auch stellvertretend für das ganze Team, die mit dir zusammen wahrscheinlich hinter dieser Arbeit stehen.
Absolut, ja. Also wie gerade schon erwähnt, der Michael Schöttler, der gewonnen hat, mit dem fahre ich ja seit Jahren zusammen Langstrecke in Deutschland in der Halle. Wir kennen uns sehr, sehr gut. Dann, dass wir auf 1 und auf 2 reinkommen, ist natürlich der Wahnsinn. Der 3. war dann auch noch ein Deutscher, ganz überraschend. ja, es war jetzt auch für die Indoor-Kart-Szene hier aus Deutschland ein Wahnsinnserfolg. Ja, das kann man nicht anders sagen.
War aber letztendlich trotzdem ein langer Weg, oder? Bis aufs Treppchen in den USA, wenn du wahrscheinlich mit vergleichst mit deinen Anfängen. Du bist ja, zumal du ja auch noch sehr jung bist.
Ja.
Also du hast theoretisch noch ein paar Jahre. Was sind denn deine nächsten Ziele, die du angehst?
Ja, das einzige Ziel kann natürlich jetzt sein, ganz nach oben aufs Podest zu kommen. Ne? Also
hast du die Möglichkeit, dann findet die nächste WM
nächstes Jahr in Portugal.
Okay.
Wird es sein, das ist auch ein hartes Stück Arbeit, da nochmal so weit zu kommen. Man muss halt glücklich sein. Das ist halt immer so ein bisschen, welche Auslosung hat man? Das kann man vergleichen mit einer Fußball-Weltmeisterschaft. Ne? Welche Gruppen bekomme ich zugelost? Welche Gegner als nächstes?
Okay.
Das kann man so ein bisschen vergleichen. Ne? Es gibt halt bei uns keine Gruppenköpfe, sondern es werden alle in einen Topf geschmissen und die Vorrunden werden ausgelost. Und es kann halt sein, dass man super, super schwere Vorgruppen hat. Dementsprechend ja, ist das nicht zu vernachlässigen, dass man halt auch das Glück auf seiner Seite haben muss, um dann wirklich weit zu kommen.
Okay. Ja. Was macht denn Dennis Höller, wenn er nicht einen Helm trägt und einen Overall? Wie sieht dein Alltag ansonsten aus?
Ja, sonst ganz normal. Ich gehe 8 Stunden am Tag arbeiten.
Was machst du beruflich?
Ich bin im Vertrieb.
Okay.
Ja, also ich bin viel auf Reisen, viel unterwegs, viel mit Menschen in Kontakt, was mir auch sehr, sehr viel Spaß macht.
Mhm.
Ja, und sonst gehe ich gern zum Sport, die üblichen. Ich verbringe viel Zeit mit meiner Freundin. Wir gehen essen, wir gehen ins Kino. Also dieses ganz Normale, würde ich sagen.
Wie viel Zeit nimmt denn das Training denn in deinem Alltag ein? Bist du wirklich jeden Tag hier auf der Kartbahn? Oder?
Im Vorfeld zur Weltmeisterschaft, ja. Mhm. Bestimmt über 3-4 Wochen war ich täglich hier, um mich vorzubereiten. Ja, und sonst fahre ich 1-2 Mal die Woche. Ne? Dann haben wir am Wochenende irgendwo nochmal ein Rennen, wo wir dran teilnehmen. Langstreckenrennen über 3 oder 6 Stunden. Das ist dann so das Training, was ich mitnehme. Ne? Und vor den jeweiligen Meisterschaften, die es dann halt hier in Europa dann auch landesweit gibt, wo es dann diese Qualifikation für die Weltmeisterschaft gibt, im Vorfeld, ja, da bereite ich mich dann schon intensiver drauf vor.
Okay. Eine Abschlussfrage, Dennis. Eine Frage, die wir alle unsere Interviewpartner stellen. Mhm. Gibt es hier bei uns im EN-Kreis ein Fleckchen, einen Ort, wo du ganz besonders gut runterkommst oder dir besonders gut gefällst? Mhm. Ich denke mal, gerade weil du im Breckerfeld wohnst.
Ja, das ist die Homebase, ja.
Ja, gibt es eine Ecke, die du jetzt sofort unseren Zuschauern und Lesern verraten könntest, die dir besonders gut gefällt?
Ja,
wo du vielleicht mit deiner Freundin spazieren gehst.
Ja, im Sommer die Glör, ganz klar. Ja, also da denke ich, kann man gut relaxen, gut am See liegen, die Sonne genießen, spazieren gehen, was essen. Ich denke, für den Sommer ist das immer ein ganz guter Platz, ja.
Dennis, nochmals herzlichen Glückwunsch.
Sehr gerne.
Und vielen Dank für das Interview.
Danke dir. Danke, danke.